Herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse.
Ja, grüezi, servus und hallo und herzlich willkommen zu Ask Ingolf, KI, AI. Es geht weiter mit der kleinen, aber feinen Saatkorn-Serie, wo Ingolf Tietz und ich über künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen insbesondere im Themenfeld HR sprechen. Und ich bin selber heute total neugierig, weil ich musste in Deutschland bleiben und hier harte Arbeit erledigen, während Ingolf sich in Las Vegas vergnügen durfte. Herzlich willkommen, Ingolf.
Ja, hallo Gero. Nach eigentlich ein bisschen längerer Zeit, das erste Mal jetzt wieder. Freue mich, dass ich da bin und dass ich Las Vegas, die zwei Wochen, die Erkältung, die ich mir da eingeschleppt habe, auch wieder los bin. Die Temperaturunterschiede zwischen 40 Grad draußen und 16 Grad innen sind für so einen mitteleuropäischen Körper irgendwie anscheinend nicht so richtig gemacht.
Du siehst auf jeden Fall wieder frisch aus, kannst auch wieder lachen. Das ist sehr gut, das macht mich auch sehr glücklich. Letztes Jahr waren wir jetzt zusammen da und dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, dass wir zusammenfahren. Aber dass du da warst, war natürlich klar und auch notwendig. Und ich bin total neugierig zu hören, was eigentlich dann dieses Jahr die großen Themen da waren. Denn letztes Jahr, da war es ja das ganze Thema Agentic AI. Das wurde ja rauf und runter genudelt und Josh Bersin hat seinen Vortrag darüber gehalten, der wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder ein Highlight war. Und wir haben letztes Jahr dann viel gesehen und hatten im Flieger auf dem Rückweg so gesagt, ja, da kommt so einiges, aber so irgendwie kochen die auch nur mit Wasser und ob das alles so schnell geht. Jetzt sind wir ein Jahr weiter und ich glaube, die Schnelligkeit, die ist einfach jetzt da in dem Thema, ne?
Ja, vor allen Dingen, was die großen Modelle inzwischen halt alle können und sich da ausbreiten. Wenn man jetzt gelesen hat, dass das ChatGPT oder OpenAI auch in diesen Skill- und Bildungsmarkt irgendwie einbrechen will. Also da tut sich auf der Seite enorm viel. Und ansonsten war der Eindruck so, es waren jetzt nicht so wahnsinnig komplett neue Sachen wie letztes Jahr, also wo dieses ganze Agentic-Thema wirklich ganz neu war. Dieses Jahr war eher, ey, wir haben jetzt hier was gemacht und wir zeigen das mal, was schon alles geht. Und auch die Vorträge, die da waren, also nicht nur die Firmen, die da auf der Aufstellungsfläche waren, sondern auch die Firmen, die da Vorträge gehalten haben, haben halt wirklich jetzt Use Cases gehabt. Teilweise wieder so nach dem Motto, wir haben da mal selber was gebaut, weil halt da inzwischen halt auch sehr viel geht und teilweise natürlich dann die Nutzung von den Tools. Und wenn man sagen konnte, letztes Jahr war in, weiß nicht, 98% der Fälle AI schon irgendwie mit in den Tools drin, dann sind es dieses Jahr 100% gewesen. Also es gibt, glaube ich, nichts mehr, wo nicht irgendwo ein Label AI oder KI draufklebt da an Anwendungen.
Ja, und so langsam habe ich auch definitiv das Gefühl, da habe ich mich innerlich eigentlich eine ganze Zeit lang gegen gewehrt. Seit einem Jahr ungefähr schon nicht mehr, ziemlich genau seit Las Vegas. Aber bis dahin habe ich gedacht, ja, ist ja alles nur Hype und so richtig sieht man das alles noch gar nicht. Und ich glaube, so ging es, vielleicht geht es sogar noch einigen PersonalerInnen so, dass man so denkt, ja, das wird ja irgendwann wieder verschwinden und ist nur so ein Hype-Thema, nur ich habe das Gefühl, wir erleben die größte Umwälzung der Industrie gerade, stecken mittendrin. Ob wir in der Mitte sind, I don't know, also vielleicht auch nur erst am Anfang. Aber dass das Thema gekommen ist, um zu bleiben, das ist ja völlig klar.
Also das war auch definitiv der Tenor vom Josh. Der hat wieder die Keynote gehalten diesmal. Ich glaube, beim letzten Mal hat er sie am Anfang gehalten, diesmal hat er sie am Ende gehalten. Das hatte das irgendwie so The Rise of the Superworker genannt irgendwie. Also so quasi das Personal, das durch die Nutzung der richtigen Tools und Unterstützung der Software plötzlich irgendwelche Produktivitätssprünge von 30-40% oder sowas hat. Und hat dann auch, glaube ich, anhand oder als Beispiel einen Recruiting-Prozess gehabt, wo wirklich der Mensch nur noch an der Stelle des zweiten Interviews und der Onboarding-Phase irgendwie noch eingreift und alles andere war, sag ich mal, wegautomatisiert. Das war schon ein krasses Beispiel. Also da sind wir auch garantiert in Deutschland noch längst nicht so weit oder in Europa, einfach durch den AI Act und sowas vermute ich auch. Aber das, was sich da so darstellt, das ist schon enorm und hat halt anscheinend auch schon Auswirkungen. Also Josh Burschen war der Überzeugung, dass die letzten 3 Monate des geringen Arbeitsplätzewachstums in den USA eigentlich schon auf KI zurückzuführen sind, weil gleichzeitig die Wirtschaft ja auch schon wieder gewachsen ist. Also er war der festen Überzeugung, das liegt daran, dass so viel schon durch KI automatisiert wird. Und das waren schon taffe Zahlen.
Ja, das ist faszinierend. Ich habe neulich irgendwo gelesen, wir sprachen auch schon darüber, dass Wirtschaftswachstum der USA, wenn man da sozusagen alles abzieht, was durch KI induziert ist, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann ist die USA ungefähr so wie Deutschland unterwegs. Ja. Das muss man sich nicht vorstellen.
Sind die Milliarden, die da reinfließen irgendwie. Und also auch auf dem, wenn man sich sowas ansieht, wie das, es gibt ja eine HR Tech Konferenz über so ein Pitchfest für die Startup-Szene. Da war auch, also von den drei, ich glaube, es waren 30 oder 37 Aussteller und Ausstellerinnen, da war nichts ohne KI mehr da. Also von Mental Health bis sonst was, alles wurde über KI abgefackelt quasi. Unmengen an Matching Engines und ähnliches, die halt irgendwie Stellenanzeigen und oder Projekte und Mitarbeiter zusammenbringen wollen oder Kandidaten, Kandidatinnen, aber halt auch eine ganze Menge andere Sachen, aber es war alles mit KI am Ende.
Das war letztes Jahr noch nicht ganz so, aber von der Tendenz her so. Also ich hatte damals ja auch diverse Startups interviewt für Saatkorn. Da waren aber ein paar Beispiele dabei, die noch nicht so KI-infiziert waren. Was ich spannend finde, Paradox war eins der Unternehmen, was ich letztes Jahr am spannendsten fand. Vor Ort auch am weitesten entwickelt. Ja, und die sind inzwischen von Workday gekauft worden, ne? Also da findet auch Konsolidierung statt.
Ja, also ich glaube, dass der Markt, dadurch, dass da in den USA so viel Geld ist, das ist halt alles noch viel schlimmer, also viel schneller hier als hier. Wenn die da was sehen, was irgendwie halbwegs, wo sie denken, entweder es kann eine Gefahr sein oder das ist wirklich sinnvoll, zack, ist das gekauft. Wenn man sich sieht, wenn man sieht, was auch so Firmen wie Oracle inzwischen für Summen bewegen und sich da gegenseitig von Nvidia und sonst wo hin und her schieben, da passiert halt wirklich echt eine Menge. Also ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen nochmal, das hat gar nicht so direkt was mit unserem HR-Fall hier zu tun, aber was für mich nochmal so eine Erkenntnis war, dass diese Unmengen an Geld, die da drüben halt in die Modelle gesteckt werden und in dieses ganze KI-Thema gesteckt wird, da muss sich Europa echt warm anziehen. Also wir müssen irgendwie eine Antwort darauf finden, sonst sind wir nicht nur von Microsoft im Betriebssystem und Business-Software und solchen Sachen oder Bürosoftware abhängig, sondern sind wir noch an ganz vielen Stellen, anderen Stellen plötzlich sehr, sehr abhängig von US-Anbietern. Und ich habe das mal irgendwie so in der Überlegung genannt, eigentlich wir brauchen so eine Art Linux-Moment für KI. Also irgendjemand müsste mal auf die Idee kommen, sozusagen, dass die Foundation unten drunter, dass irgendwie ein Modell, dass das wirklich frei nutzbar ist und sowas kann, glaube ich, nur aus Europa kommen. Das Problem ist, das kriegst du halt nicht mit durchgemachten oder durchprogrammierten Nächten und viel Kaffee hin, sondern du brauchst dafür Milliarden an Euros beziehungsweise Dollars und da ist halt das Problem, wo ich glaube, dass deswegen wird es diesen Moment nicht geben. Das Geld kriegen wir so nicht zusammen. Es sei denn, irgendwie EU-Staaten und sonst was raufen sich da zusammen. Aber ich sehe da echt eine große Gefahr, dass wir da in eine totale Abhängigkeit laufen, weil das Entscheidende ist dann doch irgendwann immer, was liegt da unten drunter. Mhm. Wenn du dann kannst du noch ein bisschen Anwendung oben drauf bauen, aber die Wertschöpfung wird immer in dem Modell unten drunter passieren.
Ja, das ist wirklich bedenklich. Aber ja, ich hoffe, dass sozusagen die Erkenntnis an anderen Stellen schon da ist, dass man da was machen müsste. Leider kriegt man davon kaum was oder gar nichts eigentlich mit. Ich jedenfalls nicht.
Ja, man baut jetzt hier auch so ein paar Rechenzentren und sowas, aber ich glaube, man irgendwie so richtig zu sagen, okay, wir müssen da autark werden, habe ich so das Gefühl, der Ruck ist noch nicht so durch Europa gegangen.
Das Gefühl habe ich leider auch. Und gleichzeitig ist Europa ja in einem sehr merkwürdigen Status, wenn man Richtung Frankreich schaut, wenn man aber auch in Deutschland guckt. Also man hat nicht das Gefühl, dass da gerade ein Ruck ist. Das ist aber eigentlich ein Thema für einen anderen Podcast, fast schon. Hast du ja auch so angeteasert. Was ich spannend finde, ist nochmal die Geschwindigkeit, in der jetzt alles passiert. Und du hattest mir gestern in einem Gespräch mal zugeworfen, dass du den Startup-Pitch angeschaut hast. Und vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen.
Ja, also das war ganz interessant. Wer gewonnen hat, war eigentlich eine ganz smarte Idee. Sonic Job heißen die oder Sonic Jobs. Sonic Job. Und die haben eigentlich ein Tool oder im Prinzip ist es eine Jobbörse. Findest du einen Job, gibst deine Daten ein, also bewirbst dich sozusagen auf der Plattform und die sorgen dann dafür, dass deine Daten zu den Unternehmen verteilt werden. Aber nicht so, wie das vielleicht dieses klassische, was wir vor ein paar Jahren immer hatten, dieses One-Click-Bewerbung von, weiß nicht, Indeed oder Stepstone, die dann per API angebunden alle zig RTS und sowas haben, sondern das hat halt auch eine KI übernommen, diesen Bewerbungsprozess für dich. Also die hat das Formular ausgefüllt bei dem Unternehmen, egal was für ein System da jetzt dahinter steckt. Und das funktioniert da auch mit sehr vielen schon und die haben dann andere Systeme ein bisschen nachtrainiert. Also echt ganz coole Idee und Lösung. Ja, bis ich dann jetzt so mal am Wochenende mit dem letzte Woche freigeschalteten Agent-Modus von ChatGPT mal ein bisschen rumgespielt habe und festgestellt habe, der macht das auch. Also das Ganze, sag ich mal, was vor 3 Wochen da noch einen Startup-Preis gewonnen hat, ist eigentlich mit einer Veröffentlichung von OpenAI vor einer Woche hinfällig geworden. Das Businessmodell hat sich eigentlich aufgelöst, weil es als generell einfach in OpenAI oder in ChatGPT integriert ist. Und das funktioniert tatsächlich, kann jeder mal aus Spaß mal ausprobieren, Lebenslauf hochschmeißen, sagen, hier, bewirb dich mal bei der und der Firma. Ich kann das und das, suche mal auch einen passenden Job raus, das kannst du sogar auch noch dazu sagen. Und dann legt ChatGPT los und fängt an, da die Formulare auszufüllen, deine Daten aus dem CV rauszuparsen und der Bewerbungsprozess ist quasi von der Kandidatenseite her automatisiert. Und dann kannst du dich noch die Stellenanzeige durchlesen und ein passendes Anschreiben formulieren. Dann
so wie ich dich kenne, redest du jetzt nicht einfach so daher, sondern hast du schon ausprobiert.
Ne? Ja, klar habe ich das ausprobiert. Das geht halt wirklich. Also das ist schon, ja.
Okay, aber wenn dann kann man Welt. Sagen, die Herausforderung, ich wollte schon sagen, Probleme, die Herausforderung und die Nervigkeiten des Bewerberdaseins sind für die Bewerberseite zumindest zu großen Teilen an der Stelle schon mal gelöst. Was natürlich dazu führt und führen wird noch in der Zukunft noch deutlich mehr, dass die Unternehmen deutlich mehr Bewerbungen bekommen als bisher. Ja. Das heißt, wir gucken auf die Unternehmensseite.
Und man kann sagen, das UI ist das Chat. Also das UI spielt keine sonderlich große Rolle mehr, weil die Klickerei die KI dann übernimmt auf Dauer. Das wird jetzt, ne, ich will jetzt sagen, das passiert jetzt nicht in den nächsten 2 Monaten. Was im nächsten halben Jahr passiert, traue ich mir schon gar nicht mehr zu sagen oder wie schnell sich sowas rumsprechen kann oder wie schnell sowas gehen kann. Aber das ist genau der Punkt. Es werden immer mehr Bewerbungen, sage ich mal, zumindest KI-induziert bei den Unternehmen landen. In Las Vegas hat man von circa jetzt schon 25% gesprochen, dass 25% eigentlich KI generiert sind und also nicht nur ein bisschen, sondern größtenteils teilweise auch wirklich Fake oder da Unwahrheiten drinstehen, die man halt natürlich jetzt irgendwie aussieben muss. Und da kämpft dann irgendwann dann natürlich KI gegen KI auf beiden Seiten. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Also man wird sich wahrscheinlich sogar überlegen müssen, dann nachher pro offener Stelle oder pro offener Vakanz will ich das zulassen, dass eine KI-Bewerbung möglich ist oder nicht? Und da wird man Wege finden müssen, um das zu verhindern auf der anderen Seite. Weil ich glaube, das kann nicht gut gehen.
Aber weißt du, woran mich das gerade erinnert? Das erinnert mich eigentlich an Zeiten, vor 15, 20 Jahren, wo viele Personaler gesagt haben, ich will keine Online-Bewerbung bekommen. Ich will keine Bewerbung per E-Mail. Ich will eine Papierbewerbung, die soll geschickt werden, und E-Mail-Bewerbung erlauben wir nicht, weil da werden wir eh nur zugespammt.
Ich glaube, das ist der Schritt zwischen E-Mail-Bewerbung und Formularbewerbung. Das war so der Punkt, weil E-Mail-Bewerbungen haben natürlich die Leute dann irgendwann auch gemerkt, da, die kann ich hundertfach irgendwie sehr generisch durch die Gegend schicken. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, du musst aber hier, was natürlich die Bewerber genervt hat, aber ein Anschreiben reintippeln und die Daten bezogen auf die Position ausfüllen und solche Sachen, um halt, damit man bei der Online-Bewerbung wieder ein bisschen konkretere Daten hatte. Das Ganze ist dann die letzten Jahre durch den Arbeitnehmermarkt viel stärker wieder zurückgefahren worden. Ne? Die Formulare wurden immer kürzer und eigentlich war es dann nachher wie in die E-Mail-Bewerbung. Man Vorname, Telefonnummer und Lebenslauf, und mehr musste man nicht mehr machen in vielen Fällen. Aber der Teil automatisiert sich halt jetzt immer mehr. Und ich kann dann in so einem Agent-Modus sagen, hier such mal alle DevOps-Stellen im Umkreis von 25 Kilometer um meinen Schornstein und bewirb dich mal so, dass das halbwegs sinnvoll ist. Und dann tappert das Ding los. Und dann gehe ich Kaffee trinken und nach einer Stunde ist fertig. Und dann habe ich 25 Bewerbungen abgesetzt.
Zwei Faktoren. Also wir haben die Technologie, die das jetzt ermöglicht für einen Bewerber, und wir haben Zeiten, wo sich Leute auch bewerben. Also ist ja anders als vor 3-4 Jahren, wo deutlich weniger Leute sich beworben haben und die Unternehmen eigentlich sich eher fast beworben haben
bei den Kandidaten. Den Zustand haben die halt gerade in den USA halt auch. Ne? Ja. Also da ist halt, da kommen halt schon auch ziemlich viele Bewerbungen, auch im Tech-Bereich. Vor einem Jahr hätte da auch noch keiner gesagt, boah, da sind aber jetzt plötzlich irgendwie Entwickler arbeitslos. Doch, die Situation ist jetzt plötzlich da, weil halt das ganze Thema Junior-Entwickler wird durch KI entsetzt und sowas ersetzt. Das ist halt in den USA halt auch noch viel größer, als das hier vielleicht schon ist.
Ja, okay. Ja, spannend. Also Sonic Jobs, ich werde die mal verlinken in den Shownotes, aber mit einem fetten Fragezeichen dahinter.
Ja, vielleicht haben sie sich auch schon wieder umerfunden. Das kann ja durchaus sein, dann irgendwie.
Ich finde die Webseite eigentlich total cool, ne? Also wenn man da drauf schaut, da ist ja zunächst einfach nur mal ein Fenster, Jobtitle, City or Zip Code, und dann kannst du halt gucken und direkt ganz easy dich bewerben, ne?
Aber der USP ist halt genau das, ist halt das der Bewerbungsprozess.
Ja.
Na gut. Das ist natürlich irgendwie da noch schöner, als man das bei ChatGPT machen würde, halt im Moment. Aber sag ich mal, die Key-Technologie, die ist halt dann schnell weg.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist, aber das wäre eigentlich ein Thema für eine andere Folge, ist, wie man eigentlich ChatGPT monetarisieren kann. Also da kommt man schnell Richtung Ad-Spendings und so weiter. Und da ist es ja nicht so easy, diese Monetarisierung herbeizuführen. Das müssen wir nicht jetzt besprechen. Ist eher so ein Gedankenmerker. Können wir vielleicht in einer zukünftigen Folge mal drüber reden. Mich interessiert vielmehr noch, was waren denn sonst noch so Highlights oder auch Lowlights aus deiner Sicht, aus deinem Las Vegas-Trip?
Ja, also ich glaube, ein Lowlight ist tatsächlich, dass viele Lösungen im Moment, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, eigentlich so ein Wrapper nur um so ein Large Language Model sind. Also das wird über eine API angesprochen und das ist dann entweder OpenAI oder das ist Gemini von Google oder das ist, ich glaube, Grok von X benutzt niemand, aber also das sind einfach die großen Modelle oder Mistral oder sowas oder Claude von Anthropic. Und da wird so ein bisschen Software drumherum gemacht, so ein bisschen Oberfläche, habe ich dann immer das Gefühl, okay, aber der eigentliche Kern, und dann bin ich wieder bei dem mit der Abhängigkeit, ist eigentlich das Modell unten drunter, weil das andere ist alles nur bisschen Oberfläche, in Anführungsstrichen. Und das fand ich bei vielen Sachen, fand ich das ziemlich auffällig, dass da wenig, sag ich mal, eigene Technologie dann eigentlich dahinter steckt.
Damit ist
da wird zwar immer gesagt, da wird irgendwas nachtrainiert und bla bla, aber das ist, nee, glaub ich einfach nicht dran.
Da ist man dann eigentlich schnell austauschbar. Und dann ist doch aus der Perspektive eines Players, jetzt nicht eines Bewerbers, sondern eines Anbieters, Technologie ist das eine, kann schnell austauschbar sein, indem alle auf dieselben Modelle zurückgreifen. Dann ist er wahrscheinlich Go-to-Market, Trust, Brand, wird wahrscheinlich wichtiger, ne?
Klar, also da hast du dann aber halt schnell die ganz großen Player, die dann da sind irgendwie und dir vielleicht dann auch die Garantien geben können, wo deine Daten wiederum hingehen und sowas. Gerade halt in unserem Bereich hier mit Recruiting ist das natürlich immer eine große Frage, was passiert da eigentlich mit den Bewerbungsdaten und Bewerberdaten? Wie ist das alles abgesichert und sowas? Aber das muss man sagen, ist halt in den USA sowieso nur so ein, sag ich mal, Nebenkriegsschauplatz. Also da passiert nicht. Also da spricht auch niemand großartig drüber. Also das ist spielt da nicht so eine richtige Rolle. Aber es wird immer ganz stark betont halt natürlich bei jedem, also alle Zeit, die man da jetzt dann einspart, die kann man dafür nutzen, mehr menschliche Interaktion zu haben und was man als Manager einspart, da kann man dann seine Mitarbeiter besser coachen und sowas. Da habe ich mich dann auch irgendwie so still gefragt, ob man dann seine KI-Mitarbeiter irgendwann coacht oder also was, ne, wie geht das eigentlich alles weiter? Das fand ich, das hing tatsächlich über ganz vielen dieser Anwendungen und auch wenn dann gesagt wurde, was für Einsparpotenziale ich da habe, das hing wie so ein Fragezeichen da oben drüber. Ja, habe ich solche Einsparpotenziale, aber was bedeutet denn das jetzt im Endeffekt dann?
Da wir uns in einem kapitalistischen System befinden, in den USA vielleicht noch mehr als hier, ist die Antwort relativ einfach. Das bedeutet, dass einige wenige deutlich mehr Zeit haben, sich um Empathie und Bewerber und ihre deutlich wenigeren Mitarbeiter kümmern können, während die anderen vielleicht was ganz anderes machen.
Ja. Aber das, also wie gesagt, das hing wirklich über allem so ein bisschen als Fragezeichen und da, auch in den Keynotes oder sowas wurde da nicht großartig drüber geredet, auch beim Josh nicht. Da war alles nur von den Einsparpotenzialen und den Möglichkeiten, die man hat und den Produktivitätsgewinne. Aber ich frage mich dann halt immer, wo gehen die hin? Also die Produktivitätsgewinne muss ich ja trotzdem irgendwie monetarisieren, wenn ich gleichzeitig, wenn die Menge der hergestellten, wenn wir bald in der Volkswirtschaft, die Menge der hergestellten Waren nicht größer wird, weil die Leute es gar nicht mehr konsumieren können, dann wird es da irgendwann ein Problem. Aber wir gleiten jetzt ab in die.
Ja, nur wir kommen in unseren Talks ja immer wieder an diesem Punkt raus, weil ich verstehe ja, dass auf einer HR-Tech-Konferenz in erster Linie mal darüber gesprochen wird, welche tollen neuen Möglichkeiten Technologie bringt und auch dann Produktivitätsfortschritte, bla bla bla, ist ja auch alles wichtig, toll und gut. Aber man macht sich schon recht leicht, wenn man den gesellschaftspolitischen Aspekt komplett ausklammert. Ne? Also das kann man for the time being machen, mal für ein Jahr oder so. Aber irgendwann muss man auf so einer Konferenz, glaube ich, auch darüber sprechen. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ne? Also das war letztes Jahr gar nicht zu spüren.
Aber vielleicht ist das eher der europäische Ansatz, dass man darüber spricht gleichzeitig.
Das kann sein. Ja. Im Sein haben wir bisher auch so klar nicht gemacht, muss ich mal selbstkritisch zugeben. Ich bin ja auch begeistert von dem, was Technologie ermöglicht. Aber ja, die Fragestellung ist, wo soll uns das alles hinführen? Das ist schon so. Das ist aber in den USA gar nicht
spürbar, ne? Ja, aber das hatten wir auf dem Embrace Festival, glaube ich, da mit der Keynote am Ende haben wir das mit Precht und Lanz, glaube ich, ganz das Thema ja zumindest mal angefangen darüber zu reden oder sowas. Sowas ist da zum Beispiel, also das ist, du hast die die Konferenz ja letztes Jahr auch kennengelernt, die ist halt wirklich noch so ganz, ganz klassisch irgendwie. Ja. Außer dass laute Musik während der Pausen läuft oder sowas, aber ansonsten so ein eher Festival-Charakter oder auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen oder sowas, das ist eher nicht da, sondern das ist ganz, ganz ganz klassisches Modell, gerade wenn hier Leute mal vielleicht auch mal sich mit dem Gedanken tragen, da hinzugehen im nächsten Jahr oder sowas, ist wirklich eine ganz klassische Konferenz.
Ja, spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Die nächste Konferenz dieser Art findet ja in Paris statt, nächste Woche in der Tat.
Ja, damit ich die Unleash.
Bist du eigentlich da?
Die ist ein bisschen festivalartiger. Mhm. Also da waren wir sogar mit Milch und Zucker schon mal zum Ausstellen. Als Aussteller. Es war ziemliches Abenteuer mit wenig Schulfranzösisch-Kenntnissen so einen Messebau zu organisieren irgendwie, beziehungsweise wollten sie uns da nicht in den Bereich reinlassen, weil wir nur mit zwei PKWs gekommen sind und da das Zeug drin hatten irgendwie. Da haben sie uns nicht als Mess, dachten wir, wollten da nur parken.
Ernst genommen.
Haben uns nicht ernst genommen, genau. Das war ein ziemliches Abenteuer.
Ja, ich bin gespannt, wie es dann wird. Der Josh wird seine Superworker-Keynote da ja auch halten. Das ist übrigens auch nochmal ein Hörtipp. Ich hatte jetzt so ein neues Saatkorn-Format Anfang dieser Woche gelauncht, Food for Thought. Da habe ich mich ein bisschen mit Börsens Thesen auseinandergesetzt und überlegt, was heißt das eigentlich für den deutschen Markt. Kann man auch mal reinhören, packe ich mal in die Shownotes rein. Bin gespannt, was er da sagen wird. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, mal ein paar Fragen zu stellen, die wir hier gerade zumindest angerissen haben. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal austauschen. Sag jetzt erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, einmal kurz so von deinen Eindrücken zu berichten. Ja, sag einfach bis bald.
Bis bald.
Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meld mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.